Predige über den Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17 bis 19. Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17 bis 19. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Denn wer darin Christus dient, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Also lasset uns nun nach dem trachten, was zum Frieden und nach dem, was zur Erbauung untereinander dient. Ich denke, dass einige von uns in irgendeinem Haus wohnen, in dem es noch mehr Mitbewohner gibt, außer den Familienmitgliedern, vielleicht Verwandte, die oben drüber oder drunter wohnen oder andere Familien. In so einem Haus weiß man, dass man Rücksicht nehmen muss aufeinander, dass man nicht nachts um 12 anfangen kann zu baden und das ganze Haus dann mitbadet um Mitternacht, dass man nicht unbedingt mittags sein Musikinstrument ausprobiert zwischen 1 und 3 oder da anfängt, seinen Rasen zu mähen. Das ist eigentlich selbstverständlich, obwohl es nicht überall praktiziert wird. Und dass man versucht, wenn man sich begegnet, ein freundliches Wort zu wechseln oder sich zumindest zu grüßen. Das heißt, dass man Rücksicht nimmt aufeinander und auch einander achtet. Wie ist das in einer Gemeinde? Eine Gemeinde ist ja eigentlich auch so eine Art großes Haus. Zwar nicht so, dass man unbedingt nur hier in diesem Gebäude zusammenkommt. Die Frage, ob wir da auch Rücksicht nehmen aufeinander, ob wir uns aufeinander einstellen können oder ob uns das sehr schwer fällt. Gibt es ja auch große Unterschiede von der Generation her schon, vom Kleidungsstil, Lebensgewohnheiten, Etikette, Temperamentunterschiede, Unterschiede der Erziehung. Die Frage, wie kommen wir da miteinander aus? Und die biblische Weisung ist eigentlich die, aufeinander zu achten, sodass Gott uns hilft, den Bruder zu lieben. Hier in diesem Römerbrief geht es um einen Konflikt in der Gemeinde, viele kennen den. Und zwar war es ein Essenskonflikt, was wir vielleicht heute nicht in dieser Weise haben. Tiere damals wurden erst, bevor sie geschlachtet wurden, meistens irgendeinem Gott geweiht. Und dann wurden sie geschlachtet. Und die Christen hatten jetzt Probleme. Was machen wir mit dem Fleisch dieser Tiere auf dem Markt? Sollen wir das bedenkenlos essen, weil wir glauben, Jesus ist ja der einzige Sieger, der hat am Kreuz nicht nur die Sünde besiegt, sondern auch den Teufel samt seinen Dämonen, sodass wir ruhig Fleisch essen können, das irgendeinem Dämon geweiht ist, weil der ja gar nichts mehr zählt vor Gott. Das waren die einen, die hatten diese große innere Freiheit, die haben alles gegessen, egal woher es kam. Und dann gab es die anderen, die sagten, wir sind sehr darauf bedacht, dass alles in Ordnung ist. Wenn das also einem Dämon vorher geopfert oder geweiht wurde, sprich so einem Gott, dann werden wir das nicht essen, wenn wir das wissen. Es waren die Sensiblen. Und an der Stelle haben sie natürlich die anderen beobachtet. Oh, die essen alles, wir essen fast nichts, weil ja fast jedes Tier irgendeinem Gott geweiht wurde. Was bedeutet das für unsere Gemeinde? Ich habe nur eine Bitte, ob ihr vielleicht in den Kindergottesdienst oder in die Krabbelstube gehen könntet miteinander. Ginge das? Das wäre eine Hilfe für euch und für mich. Drüben im Gemeindehaus ist. Es ging also um die Frage, kann ich aus dieser Freiheit, die Jesus mir schenkt, alles einfach zu mir nehmen oder soll ich so sensibel sein, dass ich immer hinterfrage, ist das vielleicht geopfert worden, dann werde ich es nicht essen, weil ich mich nicht verunreinigen möchte. Und die einen, die alles gegessen haben, die haben die anderen gerichtet, haben gesagt, diese komischen Leute, gerade als ob Jesus nicht der Sieger wäre über all diese Mächte, die eigentlich gar nichts zählen. Und die anderen, die fast nichts von diesem Fleisch gegessen haben, die haben gesagt, wir verunreinigen uns nicht. Und diese anderen da, die verunreinigen die ganze Zeit sich selbst und entehren dadurch Gott. Und so gab es einen Konflikt. Was sollte man tun? Sollte man abstimmen, einen Mehrheitsbeschluss herbeiführen, dem sich die anderen fügen müssten? Sollten die einen sich anpassen oder die anderen verzichten lernen? Was wäre da zu tun? Denn aus seiner Sicht hatte jeder von beiden recht. Kann man sagen, die Sicht war begründet, man kann sie verstehen. Was hat der Paulus ihnen geschrieben? Der sagt, das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken. Das heißt, die Dinge, um die ihr euch streitet, bewegen eigentlich nur das irdische Leben, sprich euren Bauch, was da hineinkommt. Während das Reich Gottes aus ganz anderen Werten besteht, nämlich Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Aber diese irdischen Dinge bewegen eigentlich die Menschen sonst ziemlich stark. Auch bei uns spielt Essen ja eine ziemlich große Rolle. Da gibt es Spezialitätenrestaurants, da gibt es, was weiß ich, alleine 20 verschiedene Brotsorten, die man hier überall kaufen kann. Viele leben nur nach Kalorientabellen. Es gibt Fress- und Hungerzwänge, wobei das allerdings mehr so vom Hintergrund her kommt. Es gibt Leute, die ausgesprochene Delikatessen lieben und mancher jammert, weil er irgendeine Diät halten muss, die ihm die schönsten Dinge verbietet. Ein bekannter Christ, der inzwischen schon tot ist, ein Pfarrer Modersohn, sagte mal, der Weg über die Zunge ist kurz. Das heißt, dieses kurze Stück, das uns diesen Genuss vermittelt, wird manchmal überbewertet. Die alten Römer haben sich ja dann noch den Hals gekitzelt, damit sie das wieder rausspucken konnten und die nächste Ladung aufnehmen konnten, um den Genuss zu erhöhen. Der Paulus schreibt also, Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, das ist nur für den Bauch bestimmt, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das heißt, zerstört bitte nicht durch untergeordnete Werte die übergeordneten Werte. Gerechtigkeit hieße in einer richtigen Beziehung zu Gott stehen und zu Mitmenschen. Friede, ja, ist die Frage, wo wurde eigentlich der Friede auf der Welt gefährdet zum ersten Mal? Friede biblisch gesehen heißt Harmonie. Was Harmonie ist, weiß jeder, der Musik irgendwo mal gehört hat. Ist etwas, was einem erfreut. Ursprünglich war es eine Harmonie mit Gott, mit sich selbst, mit den Mitmenschen und der Natur. Und diese Harmonie wurde zerstört durch Essen, durch die Augenlust von Eva, die von der Schlange verführt diese Frucht aß und ihrem Mann gab. Das heißt, ihr Essen spielt offensichtlich doch eine große Rolle. Es hat nämlich die ersten Menschen in eine Haltung der Opposition zu Gott gebracht, verbunden mit dem Verlangen, selbst groß herauszukommen und sich selbst die Maßstäbe zu setzen, die bisher nur die Maßstäbe Gottes waren. Und dann entstand ziemlich bald ein Konflikt, der erste Konflikt, der mit einer Massenvernichtung von 25% der Menschheit endete. Da war nämlich dieser Kain, der sich über seinen Bruder ärgerte, weil dessen Opfer vor Gott irgendwie anders ankam als bei ihm selbst. Und dann hat er ihn totgeschlagen. Das heißt, das erste Massenvernichtungsmittel waren wahrscheinlich die eigenen Fäuste. Wenn von diesen 4 Menschen, die es gab, einer totgeschlagen wurde, waren das 25% der damaligen Menschheit auf einen Schlag. Insofern staune ich manchmal, dass man heute Massenvernichtungsmittel so scharf attackiert und die normalen Vernichtungsmittel irgendwo ganz anders stehen lässt, gerade als ob ein Unterschied wäre, ob ich einzeln erschossen werde oder durch eine Bombe ums Leben komme. Das Ergebnis scheint mir ziemlich das gleiche zu sein. Die erste Massenvernichtung geschah also durch Handarbeit, ohne Maschinen. Es war ein Konflikt, in dem einer den anderen ausgeschaltet hat. Und das ist unsere Art der Konfliktbewältigung meistens. Wir versuchen, einen anderen auszuschalten, denn wenn der nicht mehr da ist, haben wir den Konflikt nicht mehr. Ob ich den mit Worten ausschalte oder mit Gästen oder indem ich nicht mehr mit ihm rede, ist eigentlich ziemlich egal. Die Tendenz ist dieselbe. Ja, da kam also Disharmonie in das Leben hinein und für diese Disharmonie musste Jesus sterben. Als er am Kreuz hing und rief, mein Gott, warum hast du mich verlassen, hat er festgestellt, dass selbst die Harmonie mit Gott in seinem Leben im Tod unterbrochen war, denn er trug ja dort die Strafe für meine Sünde. In der Bibel heißt es, die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Das heißt, Jesus hat diese Disharmonie weggenommen durch Vergebung. Und das finde ich gut, wenn neue Harmonie in das Leben hineinkommt. durch Vergebung. In der Bibel steht, er ist unser Friede. Das heißt, wenn ich diesen Frieden Gottes kennenlernen möchte, muss ich Jesus kennen. Kennen kann ich eine Person immer nur, wenn ich mit ihr rede. Neue Harmonie durch Vergebung. Die Vergebung fängt in meinem Herzen an und zieht konzentrische Kreise, die immer größer werden und nach außen dringen in den Alltag. Dieser Friede ist versöhnend, gemeinschaftsstiftend und heilend. Ich denke, dass manche Ehe heute noch besteht, weil die Partner zu Jesus gefunden haben und dadurch Frieden kennenlernten und ihre Konflikte anders lösen lernen. Ich sprach gerade vor kurzem mit einem Handwerksmeister, der ein kleines Geschäft leitet, das ihm gehört. Und der sagte, ich hatte mich durchgeboxt beruflich, war erfolgreich, habe eine sehr nette Frau und habe ein eigenes Haus. Aber dann habe ich mich gefragt, ist das alles? Ist das jetzt wirklich das Leben? So weiter das zu produzieren, was ich da tue, eine Frau zu haben, Haus zu bewohnen. Und so hat er 10 Jahre lang eigentlich sehr unruhig und unsicher gefragt, ist das alles? Bis er dann durch einen zufälligen Hausbesuch von Christen aufmerksam wurde, dass es vielleicht noch mehr gibt und er dann langsam im Lauf von längerer Zeit sich diesem christlichen Glauben zugewandt hat und Jesus kennenlernte und feststellte, der Beruf war nicht alles, sondern ich habe jetzt erst Sinnerfüllung gefunden durch Jesus. Das finde ich sehr wichtig, denn Sinnerfüllung und Friede hängen zusammen. Wenn ich nicht weiß, wofür ich lebe, bin ich immer im Unfrieden mit mir selbst. Die Friedensbewegungen heute sind meistens Bewegungen von außen nach innen. Man versucht, die Gesellschaft zu verändern, in der Hoffnung, dass dabei irgendwo ein heiler Mensch zutage tritt, den es aber leider nicht gibt. Und deshalb scheitern diese Bewegungen meistens schon im Ansatz, weil sie das Zentrum des Menschen falsch einschätzen. Glaube an Jesus ist eine Friedensbewegung. Der Friede fängt im Herzen an und wird weitergeführt und getragen, sodass hier Frieden in den Alltag kommt. Friede bedeutet Aggressionsabbau, Vergebungsbereitschaft. Wobei jeder von uns weiß, ich vertrete gerne diese alte Masche, ich möchte mich auch durchsetzen, indem ich andere zur Seite schiebe. Es wäre ganz nett, da reden immer einige, wenn ihr bitte aufhören würdet. Das stört mich. Ja, schön. Ich sagte gerade, dass wir jeder diesen Hang haben, sich durchzusetzen, wobei die staatlichen Wappentiere ja immer Raubtiere sind, Löwe, Bär, Adler, und das christliche Wappentier ein Lamm ist. Diese Raubtiere opfern andere, während das Lamm sich selbst opfert. Und ich denke, dass die meisten von uns Angst haben, sich selbst irgendwo preiszugeben, irgendetwas loszulassen, weil sie fürchten, ich werde dann untergebuttert und verliere schließlich im Leben. Die Lösung, die Paulus hier vorschlägt in diesem Konflikt, ist die, die Jesus zeigt. Er sagt, erbaut euch gegeneinander, untereinander, und das heißt, lasst eure eigenen Vorrechte los, um den anderen Christen nicht in die Ecke zu schieben. Das heißt, die Alternative, sich durchzusetzen oder nachzugeben, ist falsch. Es geht darum, sich gegenseitig zu lieben. Die meisten Alternativen sind falsch und diese auch. Ein neues Ziel wäre, erbaut euch untereinander. Die Frage an uns ist die, bei uns geht es selten um Essen. Ich kenne kaum jemand oder gar niemand in der Gemeinde, der Konflikte mit einem anderen wegen Essen hätte. Kennen Sie irgendjemand? Sei denn, er wäre eingeladen und vielleicht wäre was zu kalt gewesen bei diesem Gastmahl. Aber ich glaube, es geht trotzdem um Essen bei uns, auch als Konflikt. Und zwar das viele von uns und vielleicht manche gemeinsam so ihre eigene Suppe kochen. So ein Kreis, der trifft sich dort und das ist ein anderer, der trifft sich dort und der ist so alt und der ist so alt. Und die sagen, lass die doch machen, was sie wollen. Das finde ich gut, dass die sich treffen. Wir machen auch, was wir machen wollen. Und so kümmert sich manchmal so keiner richtig um den anderen. Da tut man sich zwar nichts dabei, aber es ist ein Stück Interesselosigkeit, manchmal auch Gedankenlosigkeit, der andere interessiert mich nicht. Jeder lebt in seinem Kreis. Und da wäre es gut, wenn Jesus uns hilft, Interesse füreinander zu wecken, miteinander sprechen zu lernen und füreinander zu beten. Ich war mal erschreckt, als ich in einem Jugendkreis feststellte, der schon jahrelang lief, dass jemand noch nicht einmal alle Namen der beteiligten Jugendkreismitglieder kannte. Und da habe ich mir überlegt, ob sowas wohl in einem Fußballverein vorkäme und dachte, da käme das mit Sicherheit nicht vor, denn wenn ich dem Kollegen da den Ball zuspielen will, kann ich nicht rufen, hey du da, weil dann vielleicht 10 andere auch noch meinen, sie wären das, sondern dann muss ich schon wissen, wie er heißt. Und deshalb wäre es in einer Gemeinde ganz gut, wenn man zu vielen bekannten Gesichtern auch den Namen erfragt. Manchmal muss man ihn doppelt fragen. Ich tue das auch, auch wenn mancher vielleicht dann meint, eigentlich müsste er mich schon lange namentlich kennen. Es hilft ja nichts, wenn ich so tue, als ob und gar nicht weiß, wer es ist. Dass ich ihn kennenlerne und Interesse bekomme auch für ihn, auch für eine andere Altersschicht als die, zu der ich persönlich vielleicht gehöre. Ich will ein oder zwei Beispiele zu diesem Punkt bringen. Eines, wo Gott mich eigentlich selbst beschämt hat und ein anderes, wo er vielleicht manchen unter uns beschämt und ihm hilft, je nachdem. Wir waren gerade in der Klostermühle und der war so ein, schlief mit einem Mitarbeiter dort zusammen und er hatte seinen Wecker morgens gestellt, so auf 7:15. Und als der Wecker klingelte, da machte er seinen langen Arm und machte Tapp und dann schwieg der Wecker und er schlief weiter. Als ich dann um 7:30 aufstand, stellte er entsetzt fest, dass er 7:30 ist. Er stand dann auch auf und fragte, warum ich ihn nicht geweckt hätte. Denn um 7:30 mussten die schon anfangen zu arbeiten. Er hätte also weder Frühstück bekommen, noch überhaupt Stille gehabt zu Beginn des Tages. Ich dachte, da ist ja sein Problem. Er musste ja aufstehen. Er hat ja den Wecker ausgemacht, nicht ich. Am nächsten Tag, da hatten wir abends eine Nachtwanderung gemacht und morgens um 7:30, wo ich aufstehen wollte, klingelte sein Wecker. Meistens klingeln Wecker ja nur so kurze Zeit, so eine halbe Minute oder so eine Minute, dann gehen sie wieder aus. Aber das war so einer, der nicht ausging. Und da dachte ich, naja, der steht da hinten irgendwo in der Ecke, da muss ich ja schließlich aufstehen, um den endlich zum Schweigen zu bringen. Und als ich aufstehen wollte, stellte ich fest, der steht gar nicht da hinten in der Ecke, der steht neben meinem Bett. Denn er war an diesem Morgen um 7:45 aufgestanden, war weggegangen und hatte mir den Wecker gestellt, weil er wusste, ich wäre vielleicht sehr müde, weil wir eine Nachtwanderung gemacht hätten, sodass ich dann wach würde. Und da war ich doch ein bisschen beschämt, dachte ich so, naja, was ihn betrifft, das hat mich wenig interessiert, aber er hat mir geholfen und das fand ich eigentlich recht gut. So kann es sein, dass wir auch durch Fehler etwas lernen, weil Gott uns ein Stück weit beschämt und dadurch vielleicht ermutigt. Ein anderes Beispiel, das hatte ich früher schon einmal gebracht, ich weiß nicht, ob es wahr ist oder gut erfunden, das spielt aber keine Rolle. Wobei eine Einladung Leute aufgefordert wurden, etwas mitzubringen. Und zwar in diesem Fall ging es darum, dass man Wein mitbringt. Da die Leute unterschiedlich reich oder arm waren, wollte man keinen bloßstellen und sagte, wir machen da so eine Art Verschnitt, schüttet alles in so einen großen Kübel hinein und wir werden es dann später so eine Mischung ausschenken. Und als sie es ausgeschenkt haben, war es nur Wasser, pures, klares Wasser. Das heißt, jeder der Gäste dachte, wenn ich da so meinen 1/2 Liter Wasser reinschütte, das macht sicher nichts, da wird eben die Spätlese ein bisschen früher. Aber da alle dieser Meinung waren, war das Ergebnis eben entsprechend durchsichtig. Das ist die Frage an mich, was bin ich eigentlich? Bin ich ein Wasserchrist oder ein Weinchrist? Wenn ich wohin gehe, habe ich einen eigenen Beitrag, den ich liefere, oder verlasse ich mich auf die Qualität der Beiträge der anderen? Komme ich betend zu einem Gottesdienst, dann bin so ein Weinchrist, der etwas beiträgt, oder bin ich so ein Wasserchrist, der wartet, dass sich der Pfarrer vorbereitet hat, dass da jemand gut Orgel spielt, dass einer einem am Eingang freundlich begrüßt und dass ich hinterher wieder gehen kann, vielleicht gestärkt und wohlgemut. Wie gehe ich in den Chor, wenn ich dort mitsinge? Nur indem ich meine Stimme mitbringe oder habe ich mich vorbereitet, indem ich für diesen Chor bete, dass er wirklich Harmonie verbreitet? Wie gehe ich in einen Hausbibelkreis, nur mit diesem Buch und seinen 1500 Seiten unterm Arm? Oder habe ich mich auch im Herzen vorbereitet und für die Teilnehmer und für das Gespräch gebetet? Bin ich ein Wasserchrist oder ein Weinchrist? Wobei ich das sicher nicht generell beantworten kann, weil sich das ja in jeder Situation neu herausstellt. Das heißt, bin ich einer, der zur Erbauung der Gemeinde beiträgt oder einer, der sich nur von anderen versorgen lassen möchte? Gottes Weg ist der, einander zu erbauen, das heißt, etwas beizutragen. Die erste Frage war also, bin ich ein Wasser- oder Weinchrist in der jeweiligen Situation? Und das zweite, um bei dem Beispiel des Fußballs zu bleiben, wenn da so 11 Leute auf dem Rasen stehen, dann setzen die es ja ziemlich bald in Bewegung. Und angenommen, da wäre einer, der mitspielt, der hätte keine Kondition, hat nicht geübt, keinen Waldlauf gemacht, beim Training war er auch nicht. Und dann wartet er darauf, dass die anderen ihm diese Kugel zuschieben, weil er selber ja gar nicht weit laufen kann und schon gleich fertig ist. Der wäre zwar da, aber sein Beitrag wäre ganz schwach, weil ihm die Kondition fehlt. Und das wäre dann die Frage an mich, wenn ich so als Christ irgendwo mit dabei sein möchte, habe ich geistliche Kondition oder bin ich auch jemand, der wartet, dass mir die Bälle zugespielt werden, damit ich sie möglichst schnell wieder loswerde? Kondition hieße, habe ich täglich Umgang mit Gott in seinem Wort und in diesem Gebetskontakt zu ihm, sodass ich wirklich gestärkt bin und einsatzfähig bin? Oder bin ich einer, der eben zwar da ist, aber eigentlich von der Kondition der anderen abhängig ist, dass sie ihn mit versorgen? Was Jesus möchte, ist die Erbauung untereinander, die Zuwendung, einander kennenzulernen, nicht nur seine eigene Suppe zu kochen, persönlich oder als Familie oder als Kreis, sondern die Auferbauung seiner Gemeinde. Christliche Freiheit bedeutet, frei zu sein, das zu tun, was Jesus möchte. Christliche Freiheit bedeutet unter anderem, frei zu sein, das zu tun, was Jesus möchte. Und da hoffe ich, dass Gott uns, jeden von uns weiterleitet und uns sehr viel Interesselosigkeit und auch Gedankenlosigkeit vergibt und hilft, dass diese Auferbauung geschieht, dass wir Weinchristen werden und auch Konditionen mitbringen, die Gott uns schenkt. Ich sprach gerade vor kurzem mit einem Mann, der in einer Industrie eine führende Position hat, und er sagte, ich treffe mich einmal in der Woche morgens um 6:30, um mit jemand zu beten. Und dann treffen wir uns in der Gemeinde nochmal abends um 10:30, um bis 1:30 nachts zu beten. Ich meine, es ist ein bisschen schwierige Zeit, ich wäre dann am nächsten Tag wahrscheinlich ziemlich erledigt. Es wäre also nicht die Zeit, die für mich gut wäre. Aber was mich beeindruckt ist, dass da einfach Menschen sind, Christen sind, die Einsatz haben, weil sie spüren, unser Herr kann dort handeln, wo wir Gemeinschaft mit ihm haben und ihm vertrauen. Und das sogar nicht nur alleine, sondern gemeinsam mit anderen tun. Ich lese diesen letzten Vers hier vor. Lasset uns nach dem trachten, was zum Frieden und nach dem, was zur Erbauung untereinander dient. Lieber Herr, wir loben dich, dass wir in dir Frieden haben, eine Harmonie, die in unser Herz gekommen ist, dass dieser Frieden durch Vergebung immer weiter aufrechterhalten wird, dass der Friede auch in den Alltag geht und dass du deine Gemeinde baust. Amen.